Willkommen bei Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Der Podcast, der Profis aus psychosozialer Arbeit, Therapie, Medizin und weiteren helfenden Berufen verbindet. Hier teilen wir wertvolle Einsichten, Erfahrungen und Methoden, denn gemeinsam schaffen wir mehr als allein. Ja, heute haben wir eine wahre Allrounderin der Medienwelt im Interview, Nicola Löwenstein. Mit einem Studium in Journalismus und Medienmanagement legte sie den Grundstein für eine beeindruckende Karriere, denn ihre Reise begann bei renommierten Medien wie dem Falter, dem Newsverlag und ORF1, bevor sie 10 Jahre lang als Redakteurin und Moderatorin bei Servus TV vor und hinter der Kamera glänzte. Ja, heute bringt Niki ihre Expertise auf die großen Bühnen, moderiert hochkarätige Events und inspiriert mit ihrer Präsenz. Ja, und als erfolgreiche Podcasterin im Podcast KBDM führt sie tiefgründige Gespräche, die berühren und zum Nachdenken anregen. Und neben ihrer Medienarbeit hat sie ein Studium in Logopädie absolviert und unterstützt Menschen darin, ja, ihre Stimme und ihre Geschichte selbstbewusst einzusetzen. Ja, und als Dozentin für Management und Kommunikation in der Fachhochschule Wien sowie als Mediencoach gibt sie ihr Wissen weiter und prägt somit die nächste Generation von Kommunikationstalenten. Ja, freue dich jetzt auf die spannenden Einblicke in das Leben einer Frau, die mit Worten ja Welten erschafft, Menschen inspiriert und sich immer wieder neu erfindet. Ja, willkommen in meinem Podcast Tieftauchen Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Gerne, liebe Niki, kannst du ergänzen, wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe.
Hallo lieber Markus, danke für die Einladung. Na, das war sehr umfangreich. Dankeschön.
Gerne. Ja, dann fange ich gleich mal an mit den ersten Fragen. Ja, welche Eigenschaft, liebe Niki, aus deiner Kindheit hat dir in deiner Karriere am meisten geholfen?
Eigenschaft aus der Kindheit? Ich würde mal sagen, das war meine gesamte Prägung als Kind, weil ich in dem Fall das Glück gehabt habe, dass ich in einer Radiofamilie aufgewachsen bin. Meine Mama und mein Papa haben sich beide beim Radio bei Ö3 kennengelernt, waren beide Radiomacher. Und ja, so bin ich ein echtes Radiokind und damit groß geworden. Also im Studio herumgelaufen und im Funkhaus damals noch und habe das ganz natürlich mitbekommen, wie das ist, mit diesen Mikrofonen umzugehen und zu sprechen und mit der Stimme und der Sprache seinen Job zu gestalten.
Das war also dein zweites Wohnzimmer dort?
Mein zweites Kinderzimmer quasi.
Kinderzimmer, stimmt. Ja, und du hast auch 10 Jahre bei Servus TV gearbeitet. Was war dort dein persönlichstes Highlight aus dieser Zeit?
Das ist schwer zu sagen, weil da gab es wirklich einige Highlights. Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich eine Art Gründungsmitglied bin von Servus TV. Das heißt, ich war dabei, als der Sender entstanden ist. Der Vorgänger war ein kleiner Regionalsender, Salzburg TV. Auch dort durfte ich schon mitarbeiten, was auch sehr spannend war, weil mal Regionaljournalismus zu machen, noch dazu dann in einem Bundesland, in dem man selbst nicht aufgewachsen ist, ist auch eine große Herausforderung und da gibt es viel zu lernen. Und dann dabei zu sein, wenn aus diesem Regionalsender ein großer nationaler Sender wird, der ja auch heute wirklich sehr erfolgreich ist, das ist schon was ganz Besonderes. Und auf diesem Weg habe ich einiges machen dürfen, habe das Vertrauen von vielen Menschen um mich herum bekommen, um von großen Live-Sendungen, Stratos zum Beispiel, der Sprung aus der Stratosphäre, das waren, glaube ich, 13 Stunden oder noch mehr, die wir da am Stück on air waren. Das war allein körperlich sehr herausfordernd. Über tolle Kulturberichterstattungen von den Salzburger Festspielen, aus der Mailänder Skala, mit den Lipizzanern, alles Mögliche bis zu unterhaltsamen Dingen und auch ganz vielen Interviews. Oder auch, was habe ich noch machen dürfen? Ja, Nachrichten, aktuelle Nachrichten, so etwas wie Bundespräsidentenwahlen, Sonderberichterstattungen, das ist auch wirklich ganz weit weg vom Alltag und besonders herausfordernd und spannend und war sehr froh, dass ich das habe alles machen dürfen. Also das ist schon ein Highlight, boah, da tue ich mir echt schwer.
Hab's gerade gemerkt, dass da ein Highlight wirklich schwer da einfach herauszusuchen ist und da klingt auf jeden Fall mega spannend und ja, hast schon sehr, sehr viel da erlebt bei dieser Station und Du hast ja auch dann noch, was hat dich motiviert dazu, Logopädin zu werden? Ist ja doch, ich denke mal, okay, ein bisschen andere Richtung. Wie ergänzt es die Fähigkeit auch als Moderatorin?
Also alles, was ich mache, steht so unter einem großen Dach, nämlich die Kommunikation. Das ist das Schöne, das vereint wirklich mein gesamtes Tun. Und zur Logopädie bin ich so gekommen, dass ich eben schon einige Jahre beim Fernsehen war und meine letzte Station vor meinem Studium waren die aktuellen Nachrichten. Und da berichtest du halt den ganzen Tag über meistens leider das Schlechte dieser Welt. Also was ist passiert an Katastrophen, was sind die Aufreger, was tut sich in der Politik, sind jetzt auch meistens nicht die super coolen positiven Nachrichten. Und ich bin im Studio gestanden und habe mir irgendwann mal gedacht, ich möchte nicht nur über Menschen berichten und nicht nur vor allem im Moment über viel Negatives berichten, sondern ich würde auch so wahnsinnig gern Positives in das Leben von Menschen bringen. Und habe mir überlegt, wie kann ich das denn machen? Und bin dann irgendwann einmal, als ich so begonnen habe, nach links und rechts zu blicken, bei der Logopädie gelandet. Und habe bei einer Freundin von mir geschnuppert, die ist Kinderlogopädin, bin einfach mal mitmarschiert und habe mir das angeschaut und habe das wirklich ganz toll gefunden und habe mir dann gedacht, da war ich Anfang 30 und eben angestellt, hatte einen tollen Beruf, da habe mir gedacht, ich probiere jetzt mal das Aufnahmeverfahren und wenn ich das schaffe, dann denke ich drüber nach. Und das Aufnahmeverfahren ist gar nicht so leicht, das ist auf einer Fachhochschule, da gibt es ganz, ganz viele Bewerber, ich glaube, in dem Jahrgang, in dem ich war, war das Bewerber- und Studienverhältnis 17 zu 1. Also da reinzukommen, echt ganz schön schwer. Und das dauert 2 Tage lang, dieses Aufnahmeverfahren, und ist sehr aufregend, weil du alles Mögliche an praktischen Übungen noch machen musst. Und als ich dann die Nachricht bekommen habe, dass ich genommen worden bin, habe ich mich so gefreut, dass ich mir gedacht habe, na gut, dann brauchst du jetzt gar nicht groß nachdenken. Jetzt wagst du es mal, das zu probieren, und wenn es nichts wird, dann lässt du es halt wieder sein, aber zumindest hast du es ausprobiert. Also das wollte ich mir nicht vorwerfen, etwas gerne machen zu wollen, aber dann doch irgendwie einen Grund zu finden, es nicht durchzuziehen. Ja, und so ist es gekommen. Ich habe dann das Studium angefangen und das war natürlich hart, plötzlich wieder in diesem Schulbetrieb drinnen zu sein, vollkommen fremdgesteuert, kannst deinen Tag nicht so gestalten, wie du gerne möchtest, hatte auch schon ein Kind zu diesem Zeitpunkt. Aber trotzdem auch sehr bereichernd, und ich habe das dann tatsächlich 3 Jahre lang durchgezogen. Von den 6 Semestern waren 3 noch dazu Corona-Semester, also auch sehr spannend. Wir waren die Studierenden, die alles mit Distance Learning gemacht haben und während Corona auch noch 1000 Stunden Praktikum in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen absolviert haben. Also durchaus große Herausforderung. Und ich bin aus diesem Studium gegangen mit einem neuen Job, der wahnsinnig bereichernd ist. Ich darf mit Patienten therapeutisch arbeiten, die Probleme und Anliegen haben rund um Sprechen, Sprache, Stimme. Das Feld ist noch größer, aber das ist, worauf ich mich konzentriere. Und das lässt sich auch ganz wunderbar verbinden mit meinen anderen Aufgaben, also mit dem Journalismus, mit dem Moderieren, und hilft mir selber einfach auch.
Ja, liebe Nika, als Logopädin und Medienexpertin, welche Stimme, real oder fiktiv, beeindruckt dich am meisten, wo du denkst, boah, die Stimme ist echt, die fasziniert mich? Gibt es da eine?
Jetzt muss ich nachdenken. Stimme, die mich sehr fasziniert. Also eine Stimme, die mich begleitet hat, eigentlich seitdem ich ein Kind bin, auch meine ganze Journalistinnenlaufbahn über, ist die von Ingrid Thurnherr, die ganz, ganz lange die Zeit im Bild 2 moderiert hat, im Zentrum moderiert hat, Chefredakteurin war von ORF3 und jetzt Radiodirektorin ist des ORF. Ich glaube, alle Menschen, sagen wir mal über 20 in diesem Land, haben diese Stimme schon mal gehört oder würden sie auch gleich erkennen. Das ist so eine tiefe, angenehme, gelassene Stimme, die ich einfach immer wahnsinnig cool gefunden habe, weil ich die Stimme mit Kompetenz, mit Ruhe verbunden habe. Also ich hatte nie den Eindruck, dass sich die Ingrid Thurnherr irgendwann mal groß aus der Fassung hat bringen lassen, sogar wenn irgendwie ehemalige Finanzminister Briefe vorgelesen haben bei ihr in der Sendung oder Otto Walkes unter den Tisch gekraxelt ist. Also selbst dann hat sie echt Humor bewiesen. Und diese Stimme, die finde ich nach wie vor wahnsinnig schön.
Liebe Niki, welche Hürde in deiner Karriere hat dich am meisten geprägt und wie bist du darüber hinweggekommen?
Ich glaube, das, was mich am meisten geprägt hat, das waren nicht die Erfolge, sondern das waren die Momente, wo irgendwas nicht so geklappt hat wie geplant. Also die Hoppalas. Das war zum Beispiel, als ich begonnen habe, Journalismus zu studieren an der Fachhochschule. Auch da musste man damals gleich nach der Matura ein Aufnahmeverfahren machen. Der Journalismusstudiengang war damals ganz neu. Den gab es noch gar nicht. Der wurde gegründet. Und für den musste ich mich etwa zweimal bewerben. Also beim ersten Mal bin ich nicht genommen worden. Und das war richtig. Zu dem Zeitpunkt war ich einfach noch nicht so weit. Das war gut für mich. Und das hat mich aber sicher sehr viel mehr geprägt, als wenn ich es einfach gleich geschafft hätte. Und die Dinge auf meinem Weg, wo ich gemerkt habe, okay, da habe ich jetzt wirklich was gelernt. Und zwar nicht nur, dass es sich gut angefühlt hat, weil es eh super gepasst hat, sondern wie ich es das nächste Mal besser machen kann. Das sind die Momente, die mich prägen. Das können jetzt von einfachen Versprechern sein, bis zu wirklich großen Dingen. Lass mich mal nachdenken. Ja, wie wir zum Beispiel mal auf Dreh gefahren sind nach Kroatien und damals gab es halt noch Passkontrollen und ich hatte einfach beinhart vergessen, meinen Pass mitzunehmen und ein ganzes Kamerateam war mit mir mit und da ist irgendwie jede Minute getaktet und wertvoll und plötzlich sind wir dann irgendwie auf der Suche und der Jagd nach einem Notpass gewesen. Sowas wird mir ganz sicher nicht mehr passieren. Hoffe ich. Also das waren die Situationen, die geprägt haben. Die schöne natürlich auch. Aber ich glaube schon, dass die Niederlagen ist jetzt zu groß gegriffen, aber die Dinge, wo es nicht ganz rund läuft, dass die vielleicht manchmal sogar noch wichtiger sind.
Ja, apropos Lernen, dazulernen. In meinem Podcast geht es ja darum, Kolleginnen, die ebenfalls auch mit Menschen arbeiten, so praktische Tipps an die Hand zu geben. Also Interventionen, die sie in der eigenen Praxis vielleicht anwenden können, für sich selber anwenden können. Genau, und ja, bei dir habe ich mich entschieden, jetzt auch zu erzählen, was ich bei dir gelernt habe. Ich habe ja ein Coaching bei dir gemacht.
Ja, so haben wir uns kennengelernt.
Genau, so haben wir uns kennengelernt. Und da habe ich auch coole Tools an die Hand bekommen und ich bin ja zu dir gekommen, weil ich ja in meiner Praxis meine Stimme ja auch brauche, also von der Hypnose her, mit Klienten und Klientinnen da arbeite, aber auch, und das war meine Herausforderung, bei meinen Heldenreisen, die ich für den Verein irgendwie anders leite. Und da habe ich ja die Herausforderung gehabt, dass ich meine Stimme mehr oder weniger öfters verloren habe, durch viel Reden, die Stimme falsch einsetzen. Und da bin ich zu dir gekommen und da haben halt viele tolle Übungen kennenlernen dürfen. Zum Beispiel das Aufwärmen, was ich jetzt auch noch immer gern mache mit dem Blubberschlauch.
Ah, super cool.
Und dann auch viele andere Sachen, so wie Genen, wo man denkt, okay, was kann das Genen bringen? Und du hast mir einfach auch von der Logopädie her auch gezeigt, wie schauen die Stimmbänder aus, hast mir ein Video gezeigt und da auch dann, dass ich nicht räuspern und flüstern eben so vermeiden, sondern eher so dieses Abhusten. Das waren einfach so Dinge, die hängen geblieben sind und die ich halt immer wieder jetzt auch verwende.
Wow, cool. Voll super, das freut mich.
Also auch die Haltung, so die Atmung natürlich, was ein ganz wichtiger Punkt ist, wo ich mir noch, ehrlich gesagt, auch schwer tue, so dieses bewusst hinzuatmen, da, dass das einfach sehr viel Übung braucht, dass man da einfach das automatisiert, mehr oder weniger. Natürlich auch Verhaltensweisen, die was ich auch gehabt habe, so wie was natürlich immer wieder vorkommt, aber auch dieses Bewusstsein da mehr das wahrzunehmen und zu erkennen. Und was ich auch machen durfte jetzt von meinem, sag ich mal, Arbeitgeber, Verein irgendwie anders, habe ich einen Vortrag vorbereiten dürfen und das mich auch sehr gut unterstützt. So mit Storytelling, mal, was möchte ich überhaupt erzählen? Wie baue ich die Dramaturgie auf? So wie bringe ich das rüber? Und da auch natürlich hast du mich da begleitet mit deinem Coaching. Jetzt bin ich gefilmt worden. Wir haben drüber gesprochen. Lustige Aufwärmübungen, so ein bisschen, ja, Impro-Theater, ein bisschen so Theater spielen, so locker zu werden, auch so eine Pose zu haben, wo ich sage, wow, okay, das gibt mir jetzt diese Sicherheit, dieses Verwurzeltsein. Und das habe ich wirklich super anwenden können jetzt bei meinem Vortrag. Und das ist schon wieder, glaube ich, 2 Jahre fast her, weil dieses Jahr im Sommer habe ich ja wieder einen Vortrag gehalten und da war das schon viel, viel besser.
Ach, wie schön. Das freut mich sehr.
Hat echt super funktioniert.
Cool.
Und vielleicht noch eine kurze Frage zu dir. Jetzt habe ich so ein bisschen erzählt, was ich gemacht habe. Welche Übungen empfiehlst du für Menschen, die regelmäßig vor Publikum sprechen? Was ist so ein Tipp, was du sagst, ja, den würdest du weitergeben?
Boah, das ist so ganz schwer, den einen Tipp zu sagen, weil es wirklich sehr darauf ankommt, wo steht dieser Mensch? Also was ist überhaupt das Anliegen, wenn da jemand ist, der ganz viel Erfahrung hat, wahnsinnig selbstbewusst ist, dann hat er wahrscheinlich ein ganz anderes Anliegen, als wenn jemand kommt und sagt, ich bin noch nie auf einer Bühne gestanden, um Himmels Willen, ich traue mich da gar nicht drauf, wie soll ich das schaffen? Deshalb ist so dieser eine Tipp, schwer. Aber weil du schon die Atmung so schön erwähnt hast und dass das gar nicht so leicht ist, sich darauf immer wieder zu konzentrieren und dann wirklich bewusst zu atmen, würde ich vielleicht das nehmen, weil egal wo man steht, egal wie eloquent und erfahren man ist oder wie sehr man am Anfang noch ist, das Atmen begleitet einen immer und das ist immer die Basis für unsere Stimme, fürs Sprechen. Deshalb würde ich mitgeben, genau in diese Routine reinzukommen, die du jetzt angesprochen hast, dass das so schwierig ist, das immer wieder anzusteuern. Und zwar würde ich den Tipp mitgeben, sich eine Situation, die im Alltag immer wieder kommt, zumindest jeden Tag, am besten vielleicht sogar an jedem Tag mehrmals, sowas wie ich stehe vor einer roten Ampel oder ich gehe zur Kaffeemaschine oder meinetwegen auch ich gehe zur Toilette oder zum Drucker. Sowas in der Art. Also einfach so eine Alltagssituation. Und die würde ich verknüpfen mit ein paar bewussten Atemzügen. Sagen wir mal 3. 3 ist wirklich überschaubar. Jedes Mal, wenn ich mir einen Kaffee hole, halte ich, bevor ich die Kaffeemaschine bediene, inne und nehme 3 bewusste Atemzüge. Das dauert ein paar Sekunden gerade mal und mit bewusst meine ich, ich beobachte, wie der Atem fließt, was bewegt sich in meinem Körper und dann versuche ich auch noch den Bauch locker zu lassen, dass ich die Bauchdecke beim Einatmen ein bisschen nach außen bewegen darf, weil wir spannen den Bauch gerne mal an, vor allem wir Damen ganz besonders. Der Bauch ist so eine schwierige Region, ist sehr behaftet mit vielen Gefühlen und mit vielen Glaubenssätzen. Und den Bauch einfach mal sein zu lassen und den Atem einfach wandern zu lassen, das macht er ganz von selbst. Also wir müssen da gar nichts groß forcieren, wir müssen da nicht nach Luft schnappen, wir müssen da nicht hörbar einatmen, gar nicht. Einfach nur die Bauchdecke ein bisschen locker lassen und den Atem fließen lassen. Das Ganze beobachten und bewusst wahrnehmen, 3-mal hintereinander und dann lassen wir uns den Kaffee runter. Oder dann schaltet die Ampel auf grün oder was immer wir sonst machen. Und wenn wir das im Alltag etablieren, dann wird das einfach viel leichter. Und dann, wenn man gewohnt ist, bewusst mit dem Atem zu spielen, zu arbeiten, den einzusetzen, den auch steuern zu können in Situationen, wo er halt manchmal ein bisschen davon galoppiert wie bei Aufregung. Und das sind eben diese Bühnensituationen, diese Vortragssituationen. Wenn ich gewohnt bin, da auf ihn Einfluss zu nehmen, dann kann ich das eben in diesen Momenten, wo es drauf ankommt, auch viel besser ansteuern. Auch bei der Atmung ist es so wie bei allem anderen im Leben, leider möchte ich was dazu sagen, wenn wir es erst in der Situation, wo es drauf ankommt, trainieren oder versuchen anzuwenden und drumherum aber gar nicht, dann wird es schwierig. Also die Übung, die gehört schon dazu, da kommen wir nicht drumherum. Und die lässt sich aber super, super in den Alltag wirklich einbauen.
Dann kann ich mir die Frage eigentlich auch sparen, wo ich gesagt habe, welche Tipps hast du, um Nervosität vor Auftritten zu reduzieren? Das heißt, einfach auch üben, die Atmung bewusst wahrzunehmen. Und das hat ja auch Vorteile jetzt natürlich für die Atmung, dass dann in dem Moment auch, dass man achtsamer da ist und bei Nervosität das besser damit umgehen kann. Und es hat ja auch Vorteile, die Übung, wenn man die macht, von Kaffeeautomaten oder wo auch immer, dass man da auch ins Bewusste kommt, so achtsam bei sich jetzt ist und da eigentlich auch diese Ruhe, Stress minimiert und gleichzeitig halt die Atmung übt. Also dieses Stressreduzieren ist dann auch sehr, weil wenn man das wirklich, wenn ich so überlege, 3-mal schaffen am Tag, wäre leicht, aber wenn man es nicht macht, kommt man auch nicht in die Entspannung.
Genau, und es gehört einfach eine Routine und eine Gewohnheit dazu. Ohne die ist es einfach schwer. Ja, wenn ich lerne, einen Purzelbaum zu machen und ich bin beim Wettkampf und dann mache ich ihn, puh, das ist echt ganz schön viel Druck. Wenn ich ihn davor 1000 Mal zu Hause auf der Matte mache, dann bin ich in der Routine drinnen und in der Übung. Und dann wird es gleich ganz anders ausschauen und der Körper reagiert anders. Genau, also ja, ich kann wirklich nur dazu ermutigen, sich da eine Alltagssituation zu suchen, die für einen passt und stimmig ist. Und das einzubauen und sich am Anfang vielleicht noch ein Post-it hinzukleben, weil man vergisst zu oft. Und nicht ärgern, wenn man es dann doch mal vergessen hat, sondern einfach nachholen und einfach tun.
Einfach tun, das stimmt.
Und das, ich finde, das ist auch so ein Tipp bei der Aufregung. Ich weiß nicht, ob ich es bei dir auch gesagt habe, aber wenn jemand kommt und sagt, boah, ich bin immer so aufgeregt und ich möchte nicht mehr aufgeregt sein, dann sage ich, ich bin die Falsche, wenn es darum geht, die Aufregung loszuwerden, weil die Aufregung ist super. Die hilft uns total in Situationen der großen Anspannung und des Stress. Die hilft uns, die Aufmerksamkeit zu halten und konzentriert zu sein. Wir wollen aber nicht so aufgeregt sein und nicht so angespannt sein, dass es uns hemmt. Ja, also hier eine gute Dosierung zu finden. Aber prinzipiell eine positive Aufregung, das ist ja schon so, wenn sich denkt, boah, ich bin aufgeregt, weil ich freue mich auf etwas, dann ist das ja ein gutes Gefühl eigentlich, ein hebeliges Gefühl, aber ein gutes Gefühl. Und das nehmen wir uns auf alle Fälle mit und das hilft uns und das machen wir uns zunutze. Deshalb, aufgeregt sein ist vollkommen in Ordnung. Ja, wenn es zu viel ist, dann hilft uns die Atmung, da ein bisschen runterzukommen und zu dosieren. Und ansonsten dankbar sein dafür, weil die Alternative wäre ja totale Wurstigkeit. Und so gehen wir ja nicht an unsere Aufgaben ran.
Genau, das kenne ich auch ganz gut von meiner Praxis her, weil ich dann öfters Klienten und Klientinnen habe, eben auch mit vor Gruppen zu sprechen, Prüfungsangst, mündlich, schriftlich. Und da ist es auch immer so, dass sie sagen, kann man das nicht wegmachen? Und da sage ich immer dasselbe, was du jetzt gesagt hast, dass das eigentlich ganz wichtig ist, so diesen Fokus, diese Konzentration zu haben, bei sich zu sein. Ja, eben auch diese positive Vorfreude. Und natürlich, wenn es zu viel ist, dann geht es darum, eben Atmung und auch bei mir in der Hypnose auch so im Unterbewusstsein einfach auch so diese Ruhe, Gelassenheit, verwurzelt sein und sowas zu verwenden.
Genau, es darf natürlich nicht zu viel sein. Also die Aufregung darf mich nicht steuern, darf mich nicht bremsen, darf mich nicht hemmen. Das schon. Aber eben ansonsten ruhig positiv auch an diese Emotionen rangehen.
Ja, in meinem Podcast geht es ja auch darum, verschiedenste Berufsgruppen zu vernetzen, also mehr miteinander und nicht gegeneinander. Da geht es eben darum, ich bin eben psychosozialer Berater, meine Frau studiert gerade Psychotherapie. Dann eben, es gibt ja so viele unterschiedliche Berufsgruppen, die was mit Menschen arbeiten, ob es jetzt Sozialpädagogen sind, Gesundheitsberufe, Logopädie, da gibt es so viele Bereiche. Und leider merken wir auch bei unserem gegründeten Verein Memento, so ein gemeinnütziger Bildungsverein, dass diese Netzwerkveranstaltungen wichtig sind, da einfach auch, sage ich mal, Brücken zu bauen, weil es wirklich sehr, sehr oft so ist, so, na, du darfst das nicht und du darfst das auch nicht und keine Ahnung. Und da ist uns eben wichtig, da mehr miteinander statt gegeneinander. Gibt es bei dir irgendeine besondere inspirierende Zusammenarbeit, die dir in Erinnerung geblieben ist, mit irgendeiner anderen Berufsgruppe, wo du sagst, boah, das war echt spannend, mit der mal zusammenzuarbeiten?
Also gerade im klinischen Bereich, wenn ich jetzt an die Logopädie denke, dann ist ja multi- und interdisziplinäres Arbeiten eigentlich schon Alltag. Und das ist super. Also da gibt es wirklich einen ganz großen Austausch. Und ich weiß auch, in jeder Runde, in der ich sitzen durfte als Logopädin, wo dann auch die Ergotherapeutinnen, Psychologinnen waren, teilweise auch Sozialarbeiterinnen, Physiotherapeutinnen, Ärzte, Ärztinnen, das war immer wahnsinnig bereichernd. Also aus deren Berufsleben etwas mitzubekommen und zu sehen und zu hören, wie die an Probleme, an die Anliegen ihrer Patientinnen rangehen, das ist sehr bereichernd. Lass mich mal nachdenken, ob die eine, Also ich hatte ein ganz schönes Erlebnis, das war tatsächlich in einer Klinik in Wien. Da war die Patientin ein kleines Kind und ich war als Logopädin im Raum und es waren auch noch Physiotherapeutinnen, war das anwesend. Und wir haben einfach die Stunde zusammengestaltet und da hat es überhaupt keine Gedanken gegeben, irgendwie, was ist jetzt dein Aufgabenbereich, was ist meiner und wir dürfen uns nicht in die Quere kommen oder hier ist die Grenze hierher und nicht weiter. Überhaupt nicht. Es ist der Mensch, es ist in dem Fall das Kind im Mittelpunkt gestanden und eine große Empathie und eine Aufmerksamkeit für alle im Raum. Und das war ein wunderschönes, harmonisches Miteinander und das war wirklich eine sehr bereichernde Stunde. Also ich bin aber auch allen Berufsfeldern, denen ich begegnet bin, habe ich gemerkt, dass die auch da sehr offen und gelassen und wissbegierig sind und auch sehr kollegial. Also da hat es nie irgendwelche dein Bereich, mein Bereich gegeben. Klar, dass die Kompetenzen unterschiedlich sind und auch abgegrenzt sind und da ja auch natürlich gesetzliche Grundlagen sind. Ja, aber ansonsten haben immer alle von allen lernen können.
Und auch, welche Rolle spielt zum Beispiel Teamarbeit auch bei der Organisation und Moderation von großen Events? Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, schätze ich mal, diese Zusammenarbeit von verschiedenen Teams.
Natürlich, also wenn du als Moderatorin auf der Bühne stehst, dann ist das nie nur deine Leistung, sondern dann steht da eine riesige Mannschaft dahinter, die das Ganze organisiert und geplant hat und mit dir vorbereitet hat. Also moderieren ohne Teamarbeit funktioniert überhaupt nicht. Ich überleg gerade, ob mir das irgendwann schon mal untergekommen ist, jetzt abgesehen von, ich weiß nicht, der Rede auf der Geburtstagsparty, wo man sich das Mikrofon schnappt. Aber selbst da braucht man ein Publikum und die Menschen um sich herum. Also es ist immer eine riesige Teamarbeit und es geht immer um ein gemeinsames Vorankommen und sich gegenseitig den Weg so schön und leicht wie möglich zu machen. Ja, na, aber ich bin sehr glücklich, weil gerade wenn man bei verschiedenen Veranstaltungen ist, dann lernt man ja auch ganz verschiedene Menschen und verschiedene Teams und Mannschaften kennen, die vielleicht unter sich eingespielt sind. Aber als Moderatorin kommt man dann dazu. Und ich bin da wahnsinnig gesegnet, dass ich immer mit wirklich netten, professionellen Menschen arbeiten darf. Danke.
Und gibt es vielleicht eine Berufsgruppe, mit denen du unbedingt öfters zusammenarbeiten möchtest oder eine Berufsgruppe, mit der du vielleicht noch nie zusammengearbeitet hast und sagst, boah, das wäre mal cool, da vielleicht einmal irgendwie ein Projekt zu machen und irgendwie mal was gemeinsam zu machen?
In meinem Tun konzentriere ich mich vor allem auf die Sprechstimme, also wenn Menschen in Sprechsituationen sind. Was ich nicht kann und mache, ist die Singstimme. Also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte besser singen, mach mit mir ein Sing-Coaching, da bin ich die Falsche. Aber ich habe eine ganz liebe Freundin, mit der habe ich Logopädie studiert und die ist tatsächlich auch Sängerin und zwar eine ganz tolle. Die ist letztes Jahr bei Mama Mia in Mörbisch auf der Bühne gestanden in einer Hauptrolle, also so richtig cool und groß. Und das finde ich schon cool, wenn man irgendwie an einer Stimme mal arbeitet und sie macht den Sing-Part und ich mache vielleicht den Sprech-Part. Das könnte ich mir lustig vorstellen, vor allem, wenn das noch dazu eine Freundin ist. Und da könnte ich sicher auch ganz viel lernen.
Ja, dann kommen wir schon langsam auch zum Schluss. Am Schluss gibt es jetzt so 6 Blitzlichtfragen von mir. Und da einfach schauen, dass für dich kurz und knackig beantworten kannst. Oder ob es vielleicht doch etwas länger dauert. Ja, die erste Frage. Wenn du einen Event moderieren könntest, egal welcher Event es ist, ja, was wäre da dein Traum?
Ich würde gern mal irgend so eine große Musical-Gala oder eine Musical-Sendung moderieren, weil ich es so sehr liebe. Ich liege meinem Kollegen, dem Kulturchef von Servus TV, seit Jahren damit in den Ohren, lass uns ein Musical machen. Oh, das finde ich sehr schön. Oh ja.
Schön. Was ist denn dein Geheimtrick, um schlechte Laune bei deiner Arbeit zu vertreiben?
Durchatmen. Da sind wir wieder beim Atem. Durchatmen, beim Ausatmen versuchen das, was einem gerade die Laune so verdirbt, ein bisschen loszulassen und dann ein Lächeln aufsetzen. Das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung. Wenn das Mindset gerade nicht mitspielt, dann kann man auch manchmal versuchen, über den Körper zu gehen. Und dann lächelt man und dann kommt das Innere, hoffentlich folgt danach.
Was war denn der lustigste Moment, den du bei einer Moderation erlebt hast? Einer der lustigsten Momente.
Ich habe ein paar Sendungen mit Tieren moderieren dürfen und das war immer sehr cool. Unter anderem im Salzburger Zoo bei Affen, bei diesen Meerkatzen mit diesen langen, tollen, schönen Schwänzen. Und die habe ich füttern dürfen und die haben mir einfach während der Moderation irgendwie alles, was ich in den Händen gehalten habe, aus der Hand gerissen und haben sich dann begonnen, selbst zu verköstigen. Das war sehr nett. Also es war alles, was ich bis jetzt mit Tieren machen durfte. Einmal im Studio war eine Schlange, die hat sich dann in meiner Hochsteckfrisur so eine Art Nest gebaut und die hat sich da auch sehr wohl gefühlt.
Und wenn du jetzt eine historische Persönlichkeit interviewen könntest, wen würdest du wählen? Diese Persönlichkeit muss auch nicht mehr leben. Gibt es wahrscheinlich viele Persönlichkeiten.
Ich gehe gerade so durch die Einladungsliste in meinem Kopf. Also wenn ich gerne interviewen würde, weil sie echt so cool und stark ist und gleichzeitig so viele Interviews schon gegeben hat, dass es, glaube ich, auch eine Herausforderung ist, da dann ein Gespräch zu führen, wo doch nochmal was Neues dabei ist, ist Michelle Obama.
Mit der Stimme, das haben wir zwar schon gehabt, aber wenn du eine berühmte Stimme für einen Tag haben könntest, wessen Stimme würdest du wählen?
Na, dann würde ich so eine ganz andere nehmen, dann würde ich eine männliche Stimme nehmen, um das einmal zu fühlen und auszuprobieren. Wer hat denn so eine ganz markante, vielleicht so eine amerikanische Morgan Freeman zum Beispiel oder Benedict Cumberbatch, so eine ganz tiefe, das würde ich mal ausprobieren.
Ja, Cumberbatch könnte ich mir mal gut vorstellen bei dir. Und wenn du jetzt eine Stunde Sendezeit hättest, um über ein beliebiges Thema zu sprechen, welches wäre es?
Das Schöne ist, im Carpe Diem Podcast darf ich ja lange Gespräche führen und darf natürlich auch mitsprechen, wer da bei mir sitzt und zu welchem Thema wir sprechen. Also ich habe das große Privileg und die Freude, dass ich das alle 2 Wochen im Grunde genommen eh machen darf. Und da sind so tolle Themen dabei, die mich auch immer wieder selbst sehr berühren. Ich glaube, als nächstes würde ich gerne darüber sprechen, wie wir es schaffen, für unsere Kinder eine Lernumgebung herzustellen, ein Bildungssystem, in dem sie sich frei, ohne Druck, ohne Angst, mit Freude so entwickeln können, dass sie die Fähigkeiten mitbekommen, die sie brauchen werden in den nächsten Jahren. Ohne, bei mir war es so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, Markus, so viel Zeit damit zu verplempern, sich irgendwas in den Kopf zu prügeln, das danach einfach eh wieder verschwindet. Das ist so schade. Die Zeit wertvoll zu nutzen und wirklich ihre Stärken zu stärken.
Ja, da geht es mir sehr ähnlich. Dass ich das auch gut kenne, so Dinge zu lernen. Und ich merke es auch jetzt leider noch bei meinen Kids. Die sind ja 15 und 16 und da gibt es auch noch so viel, ob es jetzt unsere wissenschaftlichen Fächer sind wie Mathematik oder so, wo ich mir denke, könnte man irgendwie die Stärken, was da sind, von den Kids irgendwie anders eben stärken, Potenzial entfalten und irgendwie so sagen, lieber das mehr verwenden. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön und freue mich schon auf diesen Podcast, wenn der bei dir läuft, diese Folge.
Ja, muss ich noch planen und machen.
Ja, liebe Niki, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview.
Sehr, sehr gerne. Danke für das schöne Gespräch. Ich hoffe, die Menschen, die uns zuhören, können sich da auch das ein oder andere mit rausnehmen. Würde mich natürlich sehr freuen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung. Solltest du es jetzt noch nicht getan haben, dann drücke jetzt auf Abonnieren.